Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 17. April 2024, Mittwoch. Gamilotti und Markus Somm. Ja, in Basel ist ein interessanter Versuch gescheitert. Um was geht's?
Ja, in Basel hat man eigentlich wie nach dem deutschen Modell eine Asylbezahlkarte einführen. Das war ein Vorstoss von der SVP in Basel-Stadt. Eben so ein bisschen das gleiche die Bezahlkartensystem für Asylbewerber. Das war eine Motion vom SVP-Grossrat Joël Thüring. Und ja, die linke Parlamentsmehrheit hat den Vorstoss leider versenkt und das wird jetzt nicht der Regierung überwiesen. Und zwar ist es darum gegangen, man hat dann darüber debattiert und der Kaspar Sutter von der SP, er ist Vorsteher vom Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, er hat sich eben gegen die Überweisung von dieser Motion gestellt. Er hat gefunden, ja, Asylsuchende, die würden bereits heute praktisch alles in Sachleistungen bekommen. Und es handelt sich ja nur um kleinere Beträge, die sie in bar bekommen vom Kanton. Und darum sage ich das wie nicht ein angebrachtes Mittel, dass man so eine Bezahlkarte einführt für Asylsuchende.
Und ist das wahr? Wie muss man beurteilen, das Argument? Hat das etwas, oder?
Ja, es ist natürlich schon so, dass es sich um kleine Beträge handelt. Also vom Kanton ist es so, dass Asylsuchende 4 Franken pro Tag bekommen. Abgewiesene Asylbewerber, die bekommen 12 Franken Nothilfe pro Tag. Und ja, auf den ersten Blick sind es kleine Beträge, aber es geht ja vor allem darum, dass man verhindert, dass zum Beispiel Geld an Schlepperbanden überwiesen werden. Es geht auch darum, dass man verhindert, dass mit dem Geld die illegale Migration gefördert wird. Und natürlich auch, dass es nicht einen Anreiz gibt, in die Schweiz zu kommen. Man hat in Deutschland gesehen, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Also in den Bundesländern, wo man eben die Bezahlkarte hat, hat man wirklich gesehen, dass weniger Asylgesuche gekommen sind. Das ist ein Anreiz, der wirklich abschreckend ist, wenn man sagt, man hat die Asylbezahlkarte anstatt einfach das Bargeld.
Ich glaube, dass man vor allem das Geld nicht zurücksenden kann. Das ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja, das wissen wir ja mittlerweile, das ist ein Geschäftsmodell für gewisse Leute aus gewissen Ländern, dass sie ganz genau wissen, eben 4 Franken, das tönt für uns sehr, sehr wenig. Aber in Eritrea ist das ein sehr guter Betrag. Da kann man schon recht viel damit machen. Und deshalb ist es eigentlich, meiner Meinung nach, eben, es ist eigentlich ein No-Brainer. Weil diesen Leuten wäre ja nichts entgangen. Im Gegenteil, sie hätten können im Mikro mit ihrer Bezahlkarte genauso gut einkaufen wie heute. Also es gibt gar keinen Grund, dass man jetzt da sagt, ja, eben Bargeld ist doch ein grosser Aufwand, wenn man das ändert. Ja, ja. Das ist nur ein grosser Aufwand für die, die finden, in der Asylpolitik haben wir gar kein Problem. Gut, wie haben sich denn die anderen bürgerlichen Parteien verhalten?
Ja, es ist nicht so viel klar aus der Berichterstattung, aber es ist in dem Sinn wie irrelevant, weil Basel-Stadt, so wie auch Zürich, man hat wirklich eine linke Parlamentsmehrheit. Und wenn man dann eben gerade mit so Vorschlägen kommt als Bürgerliche, hat man wirklich einfach keine Chance. Spannender daran ist halt wirklich, wenn man den Vergleich zu Deutschland sieht, wo die Ampelregierung ja massgebend auch daran beteiligt war, das Einführen, wo man eben SPD und die Grünen in der Regierung hat. Und jetzt, wenn es von der SVP kommt, kann man in Basel-Stadt keine Mehrheit bekommen, obwohl es eben wirklich ein Erfolgsmodell ist. Und es ist eben, wie du sagst, ein No-Brainer. Man hat die Bezahlkarte. Es gibt auch Ideen, dass man die nur in der Region kann brauchen oder dass es nicht zu Wanderbewegungen kommt zum Beispiel. Und die Einschränkung ist ja minim, oder? Ob ich jetzt Bargeld habe oder halt einfach nur die Karte, mit der ich das zahlen kann. Ich kann immer noch Produkte kaufen. Es ist einfach in einer anderen Form, aber man weiss eben, die Anreize sind natürlich andere beim Bargeld, dass man gerade als Asylbewerber sagt, hey, ich kann dann aktiv, kann ich Geld zurückschicken zum Beispiel, oder aktiv eben auch die Schlepper bezahlen. Das ist vor allem auch noch ein Sorgengedanke, wo man hat, dass in dem Sinn die Steuerzahler mit dem Geld Schlepper im Endeffekt finanzieren, die die Leute nach Europa gebracht haben.
Absolut. Aber gut, man könnte jetzt an die SVP gerichtet sagen, probieren es doch in einem Kanton, wo noch die Mehrheit haben. Das wäre nämlich auch gut, dann hat man nachher auch Erfahrungen in der Schweiz, oder? Dann könnte man sagen, ja, im Kanton, ich weiss nicht, Zug zum Beispiel, funktioniert das eben bestens. Und dann hätten dann Basel-Städter vielleicht auch ein bisschen Mühe, zu sagen, ja, das ist doch nochmal eine Bagatelle. Gut, mal schauen. Wir kommen zu einem anderen Thema. Die SRF hat dann, meiner Meinung nach, eine gute Idee gehabt und hat einen Doc-Film gemacht zu einer von den, ja, wirklich wichtigsten gastronomischen Institutionen von dem Land, nämlich Kronenhalle. ist aber irgendwie für die Kronenhalle jetzt nicht so gut rausgekommen. Was sind da die Einzelheiten?
Ja, ich habe auch gedacht, das ist sicher etwas Spannendes, oder? Es ist ein Traditionslokal, Kronenhalle. Und jetzt, nach dieser SRF-Doc, ist es so, dass gewisse oder sogar sehr viele Zuschauer empört sind, weil man hat natürlich einen Blick hinter die Küche bekommen, eben hinter die Kulissen. Und dann hat man als Zuschauer anscheinend sehr entsetzt festgestellt, ja, es geht ein bisschen hart zu Gang in der Küche. Natürlich, macht ja auch Sinn. Ich habe nachgeschaut, in der Kronenhalle 150 Leute kommen tagtäglich zum Mittagessen, am Abend sind es 200 Leute. Und ja, der Küchenchef, der gibt halt den Tarif durch. Und jetzt sind es eben, die Leute sind entsetzt, dass Kraftausdrücke sind verwendet worden. Der Küchenchef würde auch sagen, der geht mir auf den Sack oder das ist ein Doppel. Das würde regelmässig fallen. Und was ist passiert? Aus dieser Doc, die eigentlich wirklich das Traditionslokal beleuchten sollte, hat es jetzt ein Resultat gegeben, dass ganz viele wütende Kommentare auf Google zu lesen sind, auch ganz viele Leute Kronenhalle mit einem Stern bewertet haben. Einfach nur, weil es eben ein bisschen herzugeht in der Küche. Leute, die sagen, sie würden jetzt dort nicht mehr essen. Beim Tagesanzeiger war es sogar so schlimm gewesen. Die sind nachfragen, die haben ein Interview gemacht, ob es diesen Leuten in der Küche tatsächlich gut sei. Also sie haben noch sicher gehen. Ich musste sagen, total fremde Welt.
Gut, also erstens sollten die Leute halt vielleicht Bern einfach hören. Dann kommen sie auch eine gewisse Auswahl von Kraftausdrücken übermittelt über. Dann wüssten sie, dass das sogar auch in den Medien normal ist. Übrigens auch die Journalisten, wenn man, und ich kenne die Tagi-Redaktion, kenne ich auch gut, da hat man auch relativ einen rauchen Umgangston. Ich glaube, überall, wo geschafft wird, tut man ab und zu ein bisschen schimpfen und tut sich vielleicht gegenseitig auch zusammenschiessen. Ich finde, das ist völlig normal. Mich dunkt, ehrlich gesagt, muss ich sagen, Gami, das ist doch wieder ein absoluter Sturm im Wasserglas. Mhm. Das sind jetzt irgendwelche 15 oder 20 oder 30 absolut empfindliche Seelen, die wirklich einfach nichts zu tun haben und da jetzt ein bisschen einen Shitstorm haben müssen anstiften. Ich kann mir nicht so vorstellen, dass die Leute, die in die Kronenhalle gehen, dass die wirklich so ein wahnsinniges Problem haben damit, was in der Küche passiert. Ich glaube, sehr viele von den Leuten, die jetzt da irgendwie da irgendetwas finden, was nicht gut ist, sind Leute, die halt vielleicht die Kronenhalle nicht kennen oder dann das Gefühl haben, ja, das ist so ein wahnsinnig vornehmes, teures Lokal, was ja stimmt. Und haben dann dort auch ein gewisses Ressentiment gegenüber der Beiz. Das muss man natürlich auch ein bisschen sehen, das schwingt auch mit. So, dass man einfach aus einem Müsli einen grossen Elefant kann machen. Ich meine, also erstens, du weisst es auch, Gami, oder? Alle Küchen auf dieser Welt, die in Restaurantküchen sind, das ist normal. Die Leute haben einen unglaublich stressigen Beruf. Es ist heiss, es tätscht, es ist laut, es ist immer lange Überzeit, es ist am Abend. Das ist vollkommen klar, dass dort einmal die Nerven blank liegen oder dass man eben auch Rauch miteinander redet. Ist total normal. Ist übrigens auch, ich muss es euch leider sagen, ist auch so, wenn Ärzte operieren, wenn Herzchirurgen, die Weltruf haben, wenn die operieren, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie primitiv und vulgär so ein Chefarzt ab und zu auch redet. Und das ist ja normal. Hört mal auf, immer das Ganze, die Anstands-Wau-Wau-Welt, wo irgendwie alles nur mehr Blümli sind und alles rosarot und alles hellblau und es gibt nur noch liebe Menschen und wir tun alle uns die Hände geben und wir sind immer, immer lieb und lieb. Auch Hamas ist lieb und Israel ist lieb und Iran ist lieb. Das sind einfach Leute, die sollen mal erwachsen werden. Oder vielleicht auch ein bisschen ehrlich sein und einfach sagen, wir machen einen Shitstorm, weil es so lustig ist, weil nämlich Kronenhalle nachher durchtrüllt und weil Schweizer Fernsehen keine Freude mehr hat. Es ist auch ein grosser Anreiz, dass man heute nörgelt.
Es ist sicher auch so, ich frage mich eben, wie viele von diesen Leuten, die jetzt da schlecht kommentiert haben, sind schon in der Kronenhalle gegessen und wissen, ey, was das für ein Service ist, was man da für Qualität bekommt und dass die Ansprüche natürlich auch extrem hoch sind vom Küchenchef selber, dass das stimmt. Und das andere, wie viele von denen sind selber mal in so einer Küche oder im Service gestanden, dass die wirklich das Gefühl haben, da kann es einfach sehr, sehr freundlich nur zu und her gehen. Es ist keine stressige Situation. Man sagt immer bitte und danke und alles. Nein, im Gegenteil. Ich kann mir wirklich vorstellen, es ist so ein typisches Phänomen von vielleicht sogar meiner Generation, der jüngeren Generation, dass man dann empört ist, obwohl man keinen Bezug dazu hat und die Realität eine ganz andere ist. Aber jetzt man muss wirklich sagen, das Phänomen mit diesen schlechten Bewertungen, das kann schon durchaus Folgen haben, oder? Bei einer Kronenhalle denke ich nicht. Aber gerade bei neuen Betrieben, bei kleineren Betrieben, was passiert, wenn du dann Google aufmachst oder bist abhängig von Touristen und Leute überfluten dich mit negativen Bewertungen, dann kommt keiner mehr zu dir essen. Und darum ist es eine gefährliche Entwicklung, die Empörung, die wir haben. Darum, geh bitte in die Kronenhalle essen. Tünt bitte da 5 Sterne bewerten und auch zeigen eben, man kann auch hinter Kronenhallen stehen, obwohl vielleicht einmal der Küchenchef doppelt sagt, aber dafür ist das Essen ausgezeichnet und man weiss, man hat alles gegeben für den perfekten Service.
Genau, und das ist doch auch wieder mal ein typischer Verhältnisblödsinn. Jetzt hat man so eine Institution und die Institution ist jetzt 100 Jahre alt. Und es ist ein Kunstwerk, das ist ein Gesamtkunstwerk, das da zumindest in der Stadt Zürich so lang mit grossem Erfolg betrieben worden ist. Und es ist wirklich eine unglaublich schöne Beiz, muss man mal sagen. Es ist eine Beiz mit einzigartiger Stimmung, mit einzigartiger historischer Bedeutung, auch kunsthistorischer Bedeutung selbstverständlich. Es ist die Beiz natürlich auch von der vom Zürcher Bürgertum, wo man früher noch müssen stolz sein, bis die Rot-Grünen die Macht übernommen haben. Das Zürcher Bürgertum hat eine von der schönsten und grössten Städte der Welt. Die grösste natürlich nicht, aber eine von der grandiosesten Städte der Welt aufgebaut, wo man stolz sein und die Kronenhalle ist Teil davon. Es ist doch ein Verhältnisblödsinn, dass man nicht über das redet. Man redet auch nicht darüber, dass das SRF eine gute Idee gehabt hat und einen guten Doc-Film gemacht hat über ein Kulturgut von unserem Land, sondern man redet über solche birrenweiche Banalitäten, dass ein Koch ab und zu Gottverdammi sagt. Das darf man natürlich nicht sagen in diesen pietistischen, humorlosen Kreisen, die heute ja die Shitstorm-Presse bedienen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Sondersession, auch so ein Lieblingsthema für uns, weil die Sondersession so überflüssig ist. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Nationalräte in dieser Sondersession, die sie ja nur braucht, weil es so wahnsinnig viele Vorstöße gibt, tun sie die Vorstöße abarbeiten. Und das hat Katharina Fontana, ich glaube, heute oder gestern in der Zürich Zeitung gut rausgeschafft, dass in den gleichen Sondersessionen nicht nur Vorstöße abgearbeitet werden, sondern es werden wieder so viele neue Vorstöße eingereicht, dass man wieder eine Sondersession muss machen. Das ist ein Perpetuum mobile, aber es ist auch eine Geldmaschine, weil die Politiker natürlich jedes Mal, wenn sie so eine Sitzung machen, können sie wieder Sitzungsgeld abholen und sie können natürlich auch noch Spesen anmelden, wie sie ja müssen übernachten in Bern und so weiter. Aber um was geht es eigentlich? Was ist in der Sondersession passiert, was noch interessant ist?
Ja, ich habe einen Vorstoss rausgesucht, und zwar von der Aline Trede. Sie ist eine Fraktionschefin der Grünen. Und zwar möchte sie den Bundesrat damit beauftragen, Massnahmen zur Stärkung des Schweizer Presserat vorzulegen. Sie argumentiert, dass der Presserat, der sei so ein wichtiger Pfeiler und er diene als Beschwerdeinstanz dafür, dass eine Berichterstattung fair ist, dass sie ausgewogen, neutral ist. Für das sei der da. Es gehe darum, Presse- und Meinungsäußerungsfreiheit zu verteidigen. Und jetzt ist aber das Problem, seit wir das Medienförderungspaket an der Urne abgelehnt haben, sagt der Presserat anscheinend in finanziellen Nöten. Und darum bräuchte es jetzt natürlich dringend staatliche Massnahmen, dass die wichtige Institution von dem Presserat wieder Geld hat oder mehr die wieder kann stützen.
Genau, gut. Also erstens einmal ist es keine wichtige Institution, es ist eine private Institution, sie wird beherrscht von den Gewerkschaften, schon deswegen ein Problem, wo ich seinerzeit im Medienverband war, bin im Präsidium, ich habe immer dafür gekämpft, dass die Arbeitgeber sagen, hey, wir treten aus, wenn wir nicht paritätisch vertreten sind in diesen Gremien, sind es nicht. Der Presserat hat einen klaren linken Bias, auch wenn sie noch ein paar bürgerliche Feigenblätter engagieren in ihren Gremien, ändern nichts, das sieht man auch, wenn man die Urteile anschaut, das ist immer meistens gegen rechts, meistens für links. Es ist ein hochpolitisiertes Gremium, kann man sofort ersatzlos streichen. Und wenn die mit dem Geld halt nicht können umgehen können, sind sie zum Teil selber schuld, weil sie machen ja die Urteile dann auch wahnsinnig aufwendig und dann unglaublich viele Juristen anstellen. Es muss ja dann auch so geschrieben werden, dass kein Mensch versteht, weil es ist auch so ein Imponierton, der ganz wichtig ist, wie sie wollen so tun, als wären sie amtlich. Wie sie natürlich, sie sind eben nicht amtlich, sie sind privat. Es ist eine private Institution von den Gewerkschaften erfunden, aufgebaut und dummerweise haben dann die Arbeitgeber mal irgendeinmal mitgemacht und haben trotzdem nichts zu sagen. Und noch einmal, Der Kunde, der Leser, der Zuhörer, der Zuschauer, der entscheidet über die Qualität der Medien. Ich kann Bern einfach auch abstellen, wenn es ihn aufregt. Ich kann es aber auch abonnieren, wenn ich es gut finde. Wir haben eine extrem gute Qualitätssicherung in den Medien, weil die Konkurrenz unter den Medien ist brutal. Mit der Digitalisierung hat das zugenommen. Der Presserat ist für die Füchse. Weg damit. Und dass ihn alle in der Rede das wahnsinnig wichtig findet, ist klar. Weil ihre politischen Anliegen haben immer, immer es leichter, im Presserat mit einem gewissen Wohlwollen behandelt zu werden als andere. Es ist nicht ein bürgerliches Gremium, es ist einseitig, es ist nicht neutral, es ist nicht ausgewogen, es ist nicht objektiv, es ist absolut eine überflüssige Institution.
Ja, zwei Gedanken dazu, aber du hast erwähnt, es ist eine private Institution. Aber gerade die Urteile, die man macht, das ist natürlich verheerend für einen Journalist, gerade vielleicht auf der bürgerlichen Seite. Wenn es erst passiert, wenn man den Namen googelt, dass man dann kommt, verurteilt durch den Presserat, also das ist dann schon noch heftig.
Das Wort, oder? Verurteilt.
Verurteilt.
Ja, als wäre das ein Gericht, oder? Das ist eine Frechheit. Oder?
Als wäre das ein Gericht, du bist verurteilt vom Presserat, es tönt wirklich, als wäre es etwas neutral, institutionelles. Aber nein, es ist ein privater Verein. Ich glaube, viele Leute wissen das nicht. Das andere ist, es fängt beim Presserat an, aber wir werden uns in der nächsten Zeit wieder mit ganz vielen Medienvorstössen müssen, auseinandersetzen, wo Teil aus dem Medienförderungspaket wieder aufnehmen wollen. Es läuft wieder darauf raus, eben staatliche Finanzierung auch von den privaten Medien, dass man wieder da so eine Vorlage aufgleisen, wo es einfach darum geht, Geld an die Medien zu verteilen, wo wir natürlich als Nebelspalter auch schon vorher das Medienpaket bekämpft haben. Aber wenn man sich die Vorstösse anschaut, was auf dem Plan steht, die Diskussion, eben Medien fördern finanziell durch den Staat, die wird garantiert wieder gross aufkommen.
Genau, und der Staat hat nichts zu suchen bei den Medien. Er tut eigentlich die Medienfreiheit dadurch nicht sichern, sondern unterminieren, weil einer der wichtigsten Gegenstände natürlich von allen Medien ist, Berichterstattung über den Staat. Und wenn sie Geld bekommen für den Staat, sind sie befangen. Das ist wie wenn mehr gezahlt werden würden von, ich weiss nicht, von den Novartis, und nachher würden über die Medikamente von den Novartis müssen schreiben. Wären wir vielleicht auch nicht so objektiv, wären wir vielleicht auch ein bisschen befangen. Nein, das ist absolut unsauber. Das ist eine unsaubere Entwicklung. Aber das Zweite, was noch viel, meiner Meinung nach, viel, viel wichtiger ist, ist auch, oder, wenn man den Presserat finanzieren würde, vom Staates wegen, dann hat man praktisch wirklich eine offizielle, fast eine offizielle Zensurbehörde. Weil im Prinzip nachher der Staat, wenn auch nicht direkt in den Gremien, aber mit seiner Finanzierung natürlich, kann er grossen Einfluss nehmen über die sogenannten wichtigen Kriterien, ob jetzt ein Text stimmt oder ein Beitrag ausgewogen ist und so weiter. Und da hat der Staat, wie alle Menschen, auch halt auch, nicht immer eine objektive Sicht, sondern gewisse Sachen stören dann vielleicht mehr, als der Journalist das gestört hätte. Nein, das ist ganz, ganz unhygienisch, das geht gar nicht. Und vielleicht noch das Dritte. Ich meine, man sieht dort die Entwicklungen auch in Brüssel, also in der EU. Mhm. Es besteht eine enorme Gefahr heute, und in Amerika übrigens auch, dass über via Social Media der Staat viel mehr Einfluss bekommt auf die Medien, als das je früher noch möglich war. Früher haben wir wirklich eine saubere Ordnung gehabt. Auch bei der SRG ist der Durchgriff vom Staat nicht direkt gewesen, ist auch jetzt nicht direkt. Bei der Presse ist es sowieso nicht gegangen, das sind private Unternehmen gewesen. Das Elend hat angefangen mit dem Lokalradio, wo man schon ziemlich viel Verlage dazu gebracht hat, dass sie eben Subventionen nehmen vom Staat. Das ist schon mal ein bisschen unsauber gewesen. Aber bei den Social Media ist das noch viel krasser. Und ich meine, in Amerika hat man es erlebt, dass sogar wichtige Geschichten, denke da vor allem an die Hunter Biden Story, oder? Die ist ja rausgekommen, kurz vor den Wahlen, 2020, und ist unterdrückt worden von den Social Media, und heute hat man herausgefunden, das ist heute absolut erwiesen, dass FBI interveniert hat und geschaut hat, dass die Geschichte, die gestummen hat, das hat man dann ein Jahr später auch in New York Times müssen zugeben, hat alles gestummen, dass FBI, der Staat selber, hat geschaut, dass eine wichtige Information, eine wichtige Geschichte, die gestummen hat, unterdrückt worden ist. Das ist Zensur wie im 18. Jahrhundert. Und in den Social Media geht das wieder viel, viel einfacher, weil die Social Media, muss man schon wissen, das sind sehr wenig Player, oder? Das sind höchstens 10 Firmen, die man unter Druck setzen muss. Das war früher noch viel weniger möglich gewesen, weil früher hat es viel, viel Zeitungen gegeben, viel, viel Radio, viel, viel Fernsehen. Da hätte man nicht können als Staat so leicht zugreifen. Social Media haben eine unglaubliche Zentralisierung gebracht von der ganzen Distribution von den Medien. kann es ein bisschen so vergleichen. Mhm. Es wäre, wie wenn der Staat eine Zentraldruckerei gehabt hätte vor 50 Jahren und über die Druckerei hätte können Einfluss nehmen auf die Medien. Also ganz eine unschöne Entwicklung. Presserat, man sagt es noch einmal, kein Geld für den Presserat.
Kein Geld für den Presserat und dann auch für die Medienförderung, aber wir warten jetzt mal ab, was da kommt, aber ich glaube, wir können dann wieder bei Bern einfach darüber diskutieren.
Genau, und wenn ihr wollt, dass Medien frei bleiben und einfach das sagen, was sie wollen und das kritisieren, was sie stört, dann könnt ihr den Nebelspalter unterstützen. Wir sind absolut staatsfrei, wir sind absolut unabhängig und wir sind immer ab und zu auch mit gewissen Kraftausdrücken versehen. Wir sind immer kritisch. Also die Küche in der Kronenhalle kann uns nicht schrecken. Wir sind das alles wie gewöhnt. Nein, in dem Sinne, danke vielmals. Das war es von heute, vom 17. April 2024. Amilote und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt von uns erzählen, tönt uns vor allem hoch bewerten. Das würde uns freuen. Und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, habt eine gute Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.